einige Frauen aus der anarcho-syndikalistischen CNT gründeten sie 1936 als autonome Frauenorganisation. Zwei Jahre später war sie auf 30.000 Frauen angewachsen. Die Mujeres Libres waren der Ansicht, dass es in Spanien sehr wohl um die Revolution gehe und dass die Volksfrontregierung, in der die CNT saß, nicht die Arbeiterinneninteressen vertrete. In dieser Revolution gehe es nicht nur um Machteroberung und andere Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln, sondern gleichzeitig um die Zerstörung des tief verwurzelten Patriarchats. Dies sei nur möglich in einem Prozess, der durch eine autonome Frauenbewegung vorangetrieben werde. Ihre eigene Organisation wollten sie, Zitat, zu einer bewussten und verantwortungsvollen Kraft machen, die als feministische Avantgarde der Revolution handelt. Die Zeit war zu kurz, als dass die Mujeres Libres diese autonomen Positionen hätten ausarbeiten können, die für eine revolutionär vorantreibende Rolle erforderlich gewesen wären. Vor allem aber fiel sie mit ihrer ständigen Parole «Männer an die Front, Frauen an die Arbeit» in die patriarchale Geschlechtsrollenteilung zurück. Sie verwehrte sich damit selbst die praktische Konsequenz aus ihrer theoretischen Einsicht. Den revolutionären und bewaffneten Kampf von Feministinnen gegen das Patriarchat aufgrund autonomer Positionen. Weder am einen noch am anderen Ort konnte sich eine neue revolutionäre Führung herausbilden, weder bei den Kommunisten noch bei den Feministinnen. Dies hatte zur Folge, dass die revolutionären Energien in zersplitterten Spontanaufständen verpufften, die alle niedergeschlagen werden konnten. Die Bilanz war katastrophal. 1 Million Gefallene, 500.000 ins Exil nach Frankreich geflüchtet. Die faschistische Franco-Diktatur begann mit 100.000 Hinrichtungen. Doch der Kampf geht weiter. Im nächsten Teil kommen wir zur Fortsetzung.
Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Trabajando.
Das war ein Stück von Amparo Ochoa. Wir kommen zum vierten Teil. Die Geschichte der PCR und der Grapo. Der Kampf geht weiter, haben wir gesagt. Dieses Kapitel beginnt mit einer Enttäuschung. Der männerrevolutionäre Kampf der Kommunisten geht weiter. Die revolutionäre Kontinuität autonomer Feministinnen scheint mit dem Ende der Mujeres Libres vorläufig unterbrochen. Auch die 1980 gegründeten Mujeres Libertarias mit Sitz beim staatlichen Kulturministerium lassen sich absolut nicht als das verstehen. Dass wir im Folgenden die Geschichte von männerbefreienden Organisationen darstellen, wollen wir nicht durch Ergänzen weiblicher Wortwendungen oder eines Frauenaspekts tarnen. Unser Überblick markiert die wichtigsten Entwicklungsstationen. 1968 sammelten sich in Frankreich mehrere Gruppen und gründeten die OMLE, marxistisch-leninistische Organisation von Spanien. Sie war die Vororganisation der PCR und der GRAPO. Ihre Rahmenbedingungen beschrieb die OMLE als international geprägte. Die 68er-Bewegung in Europa, die proletarische Kulturrevolution in China, den Befreiungskampf des vietnamesischen Volkes, die weltweite Krise der kapitalistischen Wirtschaft mit starken Auswirkungen auf Spanien. In Spanien hatten Industrie- und Bankkapital seit 1936 den faschistischen Staat benutzt, um die verspätete kapitalistische Entwicklung voranzutreiben und die damit einhergehenden sozialen Konflikte im Keim zu ersticken. Die Weltwirtschaftskrise gefährdete die Pläne des faschistischen Franco-Regimes zur industriellen Entwicklung und beschleunigte seine politische Krise. Auf der anderen Seite erstarkte die Arbeiterbewegung, die sich von der Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg und von den Jahren des faschistischen Terrors erholt hatte, in die Richtung radikaler Opposition und bewaffneten Kampfes. Dieser Prozess wurde beschleunigt durch das Scheitern der Politik der nationalen Versöhnung der revisionistischen PCE unter Santiago Carrillo mit dem Faschismus. An ihrer Gründungskonferenz wandte sich die OMLE gegen diese Politik der nationalen Versöhnung und beschloss die Rekonstruktion der kommunistischen Partei als Ziel. Die Arbeit führte sie zunächst innerhalb von Spanien und im französischen Exil. Ab 1971 entwickelte sich die OMLE von der Agitationsgruppe zur kommunistischen Organisation, die in den Arbeiterkämpfen in verschiedenen Industriezweigen verankert war. Ihre Anstrengung richtete sie darauf, die Unabhängigkeit der Arbeiterkämpfe gegenüber der nationalen Einheit durchzusetzen und alle Arbeiter an den Entscheiden teilhaben zu lassen. Das bedeutete, die Kämpfe außerhalb Comisiones Obreras zu halten. Die Comisiones Obreras, Gewerkschaft der PCE, war aus der Kollaboration mit Faschismus entstanden. Die PCE, die sich regelmäßig an den Wahlen in den faschistischen Gewerkschaften beteiligte, und die Linke links der PCE beschimpfte die OMLE wegen ihrer klaren Vorstellungen über die Einheit als, Zitat, sektiererisch. Der Aufbau der OMLE erfolgte in ständigem, auch internem Kampf gegen den sogenannten Seguidismo und die Actitud Conciliadora, der die ganze Linke links der Carrillo-PCE prägte. Das ist etwa zu übersetzen mit hinten nachhinken und Anpasserei gegenüber der Klassen, der Massenbewegung, gegenüber den widrigen Bedingungen und sogar gegenüber der Carrillo-PCE. Die stärkere Tendenz in der OMLE kritisierte es als irreal utopisch, die Priorität auf den Aufbau von Massenbewegungen konkret der Comisiones Obreras zu setzen. Sie beharrte demgegenüber auf der Notwendigkeit einer revolutionären Avantgarde, um die Massenbewegungen voranzutreiben und zur Revolution zu führen. Ihre Haltung drückte sich auch in ihren Publikationen aus. 2 Monate vor dem faschistischen Pinochet-Putsch gegen die Volksfrontregierung Allende in Chile veröffentlichte sie zum Beispiel eine Broschüre mit dem Titel, Zitat, »Der chilenische Weg zum Sozialismus ist der chilenische Weg zum Faschismus«. Die Zeit von 1968 bis 1973 beschrieb die Omle als die Periode der größten Konfusion und Desorganisation der Arbeiter seit dem Bürgerkrieg. Einerseits nahmen die revolutionären Kämpfe massiv zu, andererseits zerfiel in den Händen der Garisten die PCE. 1973 ging das zerfallende faschistische Regime zur sogenannten Öffnung über. Es öffnete seine Institutionen für die Reformisten und Revisionisten, die mit dem Faschismus zusammenarbeiten wollten, und begann zugleich eine Offensive der Repression gegen die revolutionäre Massenbewegung und ihre Avantgarde-Organisationen. Das faschistische Regime war gezwungen, etwas zu ändern, damit alles beim Alten bleibe. Die revolutionäre Massenbewegung hatte die alten Formen der Herrschaft versperrt, die Versammlungs-, Streik-, Demonstrations- und Rederechte genommen, die der Faschismus verwehrte. Ausgerechnet in dieser Situation sollte die zurückgebliebene spanische Wirtschaft restrukturiert und modernisiert werden, um EG-fähig zu werden. Das war unvermeidlich mit Angriffen gegen die Arbeiterklasse und hoher Arbeitslosigkeit verbunden, was wiederum massive Arbeiterkämpfe provozierte. In den spanischen Kolonien Westsahara und den Kanarischen Inseln kämpften bewaffnete Befreiungsbewegungen. In Euskadi und Katalonien kämpften Massenbewegungen und bewaffnete Organisationen für die nationale Befreiung. In Andalusien radikalisierte die Landbevölkerung ihren Kampf für eine Agrarreform. Der spanische Kapitalismus brauchte also eine Kraft, die fähig war, den Widerstand ruhig zu stellen. Wer hätte das besser gekonnt als die PCE mit ihrer Gewerkschaft Comisiones Obreras und die sogenannte Sozialistische Partei PSOE?
In dieser entscheidenden Situation 1975 beschloss die OMLE, die rekonstituierte Kommunistische Partei Spaniens, PCER, zu gründen. Sie gründete sie als clandestine Partei. Der erste große Erfolg der PCER war, einen massiven Boykott der Gewerkschaftswahlen herbeizuführen. Dieser Boykott von 1975 bedeutete eine empfindliche Niederlage des sogenannten Öffnungsprojekts. Das Franco-Regime kündigte für den 27. September 1975 die Ermordung von 3 Militanten der FRAP, Frente Revolucionario Antifascista Patriotico, und 2 Militanten der ETA an. Die PCER griff überall in die Massenkämpfe ein und verbreitete täglich ihre Zeitungen und anderen Publikationen. Sie rief damit zum Generalstreik auf und zum Widerstand gegen den Terror des untergehenden Regimes. Mitten im politischen Bankrott des Regimes schienen die Massenbewegungen und die Partei eine Grenze erreicht zu haben. Damit die Bewegung nicht ermüde, sondern weiter fortschreite, musste eine neue Bahn mit neuen Kampfformen geöffnet werden. Die PCR lancierte die Losung Waffen beschaffen und ihre Handhabung lernen. Sie hatte gleich nach ihrem Gründungskongress die bewaffnete Organisation GRAPO aufzubauen begonnen. Der bewaffnete Kampf gegen die Repression begann eine herausragende Stellung einzunehmen. Das Franco-Regime reagierte mit einer Flut von sogenannten Antiterrorgesetzen, die von PSOE und PCE unterstützt wurden. am 27. September, als das Regime wie angekündigt die 5 Militanten aus Frapp und ETA ermordete, antworteten an verschiedenen Punkten von Madrid 4 Kommandos. Sie erschossen ebenso viele Bullen, wie das Regime Militante ermordete. Am 1. Oktober 1975 wollten sich die faschistischen Kräfte an der Plaza del Oriente versammeln, um dem Widerstand im Innern und der Welle der antifaschistischen Solidarität in Europa auf den 27. September hin zu begegnen und nachher ihre Politik wieder still weiterführen zu können. Die Grapo machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie erschoss 4 Bullen, welche die Faschisten hätten schützen sollen. Angesichts der zugespitzten Situation war das für das Regime der härteste Schlag seiner Geschichte. Der Name der Grapo, antifaschistische Widerstandsgruppen 1. Oktober, soll an diese Aktion erinnern.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Das war eine Sendung aus den LoRa-Archiven von Jahr 1990 mit dem Titel «Feministische Solidarität mit revolutionären Kämpfen drinnen und draußen». Das war der erste Teil der Sendung. Den zweiten Teil werdet ihr in der Sommerpause hören. Ihr müsst einfach ganz aktiv immer Lora hören, den ganzen Sommer. Und dann hört ihr Sendungen aus den letzten 40 Jahren aus den Lora-Archiven zum Geburtstagsjahr von Radio Lora. Und wir von Kompliza, dem feministischen Knastradio, wünschen euch eine wunderschöne Sommerpause und werden dann im Mitte August wieder für euch live im Studio sein. Tschüss zusammen!
Oh. It's hard to stop rebels that time travel. But we at the Time Council pride ourselves on doing just that. Welcome to the Living Museum, where legendary rebels from throughout history have been frozen in suspended animation. Here in this particular exhibit, you'll find members of Wonderland and their notorious leader, Janelle Monáe, along with her dangerous accomplice, Badoula Oblongata. Together, they launched Project Queen, a musical weapons program in the 21st century. Researchers are still deciphering the nature of this program and hunting the various freedom movements that Wonderland disguised as songs, emotion pictures, and works of art.